Amen. Das ist Gottes Wort und ich bete noch kurz. Vater im Himmel, wenn wir dein heiliges Wort betrachten, dann beten wir um Gnade, dass wir dieses Wort ja in gerader Richtung schneiden, recht auslegen. Und ich bete für Herzen, die bereit sind, dieses Wort aufzunehmen. Du mögest das wirken. Amen. Also, Paulus schreibt an seinen jüngeren Mitarbeiter Titus. Paulus und Titus haben gemeinsam gearbeitet auf Kreta. Paulus ist abgereist, wir wissen nicht warum. Der Titus bleibt zurück und Paulus schreibt ihm einen Brief. Und wie gesagt, für mich ist dieser Brief deswegen so wertvoll, weil er kurz und knapp so ein Basisgemeindeprogramm beschreibt und dem Titus eine Gemeindepraxis, eine Kurzgemeindepraxis mitgibt. Wir haben die ersten vier Verse schon kennengelernt oder in der letzten Predigt und dort war interessant zu sehen, dass, obwohl es ein sehr praktischer Brief ist, Paulus mit Theologie beginnt, und zwar mit hochtrabender Theologie. Er spricht von der Auserwählung, er spricht von der Verheißung, die Gott vor ewigen Zeiten gemacht hat, nun aber geoffenbart hat. Das ist Heilsgeschichte. Er spricht von der Kraft der Predigt und er spricht von dem Rettergott. Hochtrabende Theologie, damit beginnt er diesen praktischen Brief. Und das habe ich versucht zu sagen, ja, das ist wichtig. Wir brauchen gute Theologie, die uns das Bild gibt dessen, wo es hingeht. Wir können keine Gemeindepraxis haben, ohne das Bild vor Augen zu haben, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Und heute geht es um das erste praktische Thema, das Paulus dem Titus gibt, nämlich, dass er in jeder Stadt Älteste einsetzt, dass er Dinge in Ordnung bringt, die noch mangeln. Das ist eine sehr interessante Aussage, wo wir eben die Wichtigkeit von Ältesten für eine Gemeinde sehen können. Und ich möchte auf drei Punkte heute eingehen. Warum sind Älteste so wichtig? Dann, was macht einen Ältesten aus? Was sind die Voraussetzungen für diesen Dienst oder für dieses Amt? Und der dritte Punkt, wie gehen wir damit als Gemeinde allgemein und auch als Gemeinde FEG Bülach um? Warum sind Älteste so wichtig? Natürlich, da könnte man jetzt eine wirklich lange Abhandlung darüber machen, mehrere Predigten füllen über dieses Thema, das kann ich natürlich nicht machen, sondern nur grob ein paar Dinge anreißen. Älteste finden wir bereits im zweiten Buch Mose. Das ist etwas, was im Volk Israel völlig normal ist, dass es Ältere gibt, wie es wortwörtlich heißt. Das ist eigentlich eine Steigerungsstufe. Ältere Männer in einer Gemeinschaft, die Verantwortung für die Gemeinschaft zugewiesen bekommen. In diesem Sinn zum Beispiel lesen wir im ersten Petrusbrief von den Ältesten, die eine Verantwortung haben und die Jüngeren im Gegensatz zu den Älteren sollen sich den Älteren unterordnen. Hier wird zum Ausdruck gebracht Reife. Es sollen reife Männer sein, die Verantwortung übernehmen. Und jeder, der Verantwortung in seinem Leben schon getragen hat, der weiß, wie schwer das ist. Die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt kommt noch ein Punkt, die bereit sind, dafür auch Rechenschaft abzulegen. Rechenschaft abzulegen. Das ist auch ein Begriff, den Petrus in der genannten Stelle ausspricht. Und hier haben wir, wiederum auf Petrus zurückzuweisen, aber ein Bild, das uns immer wieder begegnet, das Bild des Hirten. Der Hirte, der einerseits vorangeht und andererseits die Schafe behütet. Das Bild des Hirten, das uns durch die ganze Bibel hindurch begleitet. Und noch ganz wichtig, wenn wir von jemandem sprechen, der vorangeht, dann ist auch klar, dass dieser Ältere, dieser Älteste ein Vorbild sein muss. Also es ist unmöglich, etwas weitergeben zu wollen, wenn ich nicht selber Vorbild bin. Der Hirte geht voran. Also das ganz kurz ein paar Gedanken, wie der Begriff, wie die Idee des Ältesten bereits in Israel gang und gäbe war. Auch in der Apostelgeschichte lesen wir von den Ältesten und die tauchen einfach auf. Sehr früh bereits in der Apostelgeschichte heißt es, lesen wir von Ältesten und wir wissen gar nicht, okay, jetzt sind da Älteste, was machen denn die? Und später in Kapitel 14 lesen wir, dass Paulus Älteste einsetzt, ohne dass uns die Stelle sagt, was die eigentlich für eine Funktion haben. Und darum können wir so dankbar sein für die Lehrbriefe des Paulus, wo er uns erklärt, was Älteste sind. Man könnte auch so sagen, der Heidenapostel Paulus erklärt uns, nicht Juden, was ein Ältester ist. Und dafür können wir sehr dankbar sein. Die Wichtigkeit eines Ältesten sehen wir aber auch ganz klar in unserem heutigen Text, denn für Paulus war es ganz wichtig, dass sehr früh in einer Gemeinde Älteste eingesetzt werden. Und die Wichtigkeit, warum Paulus das so wichtig ist, sehen wir im Vers 9, denn dort wird ganz kurz gesagt, was die zwei ganz großen, wichtigen Punkte eines für einen Ältesten sind. Er soll am Wort Gottes festhalten, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, das ist eine positive Belehrung, als auch die Widersprechenden zu überführen, das ist eine negative Belehrung, wenn man so sagen will. Das sind die zwei ganz großen Aufgabengebiete eines Ältesten, dass er das Wort Gottes kennt, dass er fähig ist, den Willen Gottes aus der Heiligen Schrift darzulegen, die Gläubigen in einem Gott wohlgefälligen Leben anzuleiten, sie zu ermahnen. Das Wort ermahnen bedeutet nicht nur, wenn ich was falsch mache, werde ich ermahnen, sondern das Wort ermahnen bedeutet ja auch ganz positiv, dass Gott mir etwas vorstellt, also er ermuntert, in welche Richtung ich gehen soll. Und daran sehen wir auch sehr schön und generell im Titusbrief den Zusammenhang zwischen Lehre, Theologie und Leben. Ganz eng hängt es zusammen. Gute Theologie, gute Lehre muss sich in einem Gott wohlgefälligen Leben äußern. Das ist so eine Art Lackmustest für die Lehre, ob eine Gemeinde in diese Richtung geht oder ob sie nur besserwisserisch und rechthaberisch ist. Und es ist völlig klar, wie ich schon gesagt habe, ein Ältester, der das tut, muss selber ein Vorbild sein. Er kann nicht ermahnen, er kann nicht ermuntern, wenn er nicht selber den Weg mit dem Herrn geht. Das ist die positive Belehrung und dann auf der anderen Seite muss er den Widersprechenden entgegenhalten. Und wir werden davon in der nächsten Predigt zum Titusbrief hören. Da werden uns die Ohren wackeln, wie deutlich Paulus über diese Männer spricht. Das ist also teilweise wirklich eindrücklich für uns. Aber ich kann nur so viel sagen, es wimmelt vor Irrlehrern. Das klingt jetzt irgendwie dramatisch und verschwörungstheoretisch. Nein, das ist wirklich eine Wahrheit. Es wimmelt von Irrlehrern. Die ganze Heilige Schrift warnt uns davor, Jesus warnt uns davor, die Apostel warnen uns davor. Das Bild der Wölfe wird in der Heiligen Schrift vorgestellt, die Herde der Schafe überwinden möchten, Schafe fressen möchten und. Wir müssen das ernst nehmen. Wir brauchen keine Panik haben, genau das will die Schrift nicht, aber Jesus sagt, wachet. Wachet, nehmt es ernst. Und darum ist es so wichtig, dass der Älteste lehrfähig ist und auch erkennt, wenn falsche Strömungen, falsche Ideen in die Gemeinde eindringen oder sogar ihr Lehrer in der Gemeinde sind. Darum ist es so wichtig, dass eine Gemeinde Älteste hat. Jetzt haben wir also sozusagen von hinten das Pferd aufgezäumt, aber das zeigt uns, in welche Richtung es geht. Und jetzt kommen wir zu den Eigenschaften, den Voraussetzungen für die Ältesten. Die erste haben wir schon kennengelernt, nämlich die Lehrfähigkeit. Also er soll die Schrift kennen und fähig sein, sie darzulegen. Lehrfähigkeit lesen wir im 1. Timotheusbrief, die Parallelstelle zu dieser Stelle. Und diese Lehrfähigkeit, die wird teilweise sehr stark betont und ich glaube, man kann sie fast nicht überbetonen, weil sie sehr wichtig ist. Aber das hat teilweise auch in unseren Gemeinden dazu geführt, dass wir glauben, diese Fähigkeit reicht aus, um ein Hirte, ein Ältester oder ein Pastor zu sein. Wir schicken die jungen Leute auf die theologischen Hochschulen, auf die Bibelschulen, wo auch immer. Dort lernen sie mit der Bibel umzugehen. Und vielfach glaubt man dann, jetzt sind sie Pastoren. Und das ist ein großer Irrtum, weil das ist eine, zwar ganz wichtige, aber das ist eine Voraussetzung für den Ältesten. Wenn wir jetzt dann die Liste uns ein bisschen ansehen, dann sehen wir, dass der Schwerpunkt in Eigenschaften liegt, die die Persönlichkeit dieses Menschen ausmacht. Wir würden sagen, Charaktereigenschaften. Oder mit einem anderen Wort würde man sagen, Sozialkompetenz. Wobei das nur einen Teil dessen abdeckt, was die Schrift hier uns vorstellt. Das heißt, dieser Mann muss ein Vorbild sein, sein ganzes Leben muss ein Zeugnis davon sein, dass er Jesus Christus nachfolgt und er muss lehrfähig sein. Aber das ist nicht das Einzige. Das möchte ich vorausschicken, weil es so wichtig ist. Ich habe immer wieder gestaunt darüber, wenn ich diese Liste betrachte, wie wenig, es ist unter Anführungszeichen wenig, hier von theologischem Know-how die Rede ist. Es ist ja da, wisst ihr, was ich meine? Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen, aber all die anderen Punkte sind essentiell und die dürfen wir nicht vergessen. Jetzt haben wir hier eine Liste und es ist wirklich eine Liste und jetzt stehen wir vor der großen Versuchung, wenn wir eine Liste haben, dass wir daraus eine Checkliste machen. Also mir geht es so, wenn ich eine Liste habe, dann checke ich ab, tak, 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 hopp, da ist jetzt ein Punkt, der passt nicht, da muss nur irgendwie geschraubt werden und diese Versuchung liegt natürlich in jedem von uns, dass wir jetzt die Liste hernehmen, uns in unserem Lehnstuhl zurücklehnen und jetzt einmal prüfen. Jetzt schauen wir mal. Der Peter Bruck. Gut, den kennen wir noch nicht so gut, der ist erst kurz da. Gut, ihr werdet mich kennenlernen über kurz oder lang, dann könnt ihr auch bei mir die Checkliste machen. Aber jetzt schauen wir mal, Christian, Martin, Markus, jetzt gehen wir die Checkliste durch. Was ist an so einer Vorgangsweise falsch? Es ist ja irgendwie eine Checkliste, aber ich denke, es ist etwas ganz Entscheidendes falsch in dieser Vorgangsweise, weil das Wort Gottes zuerst zu uns spricht und dann erst über andere. Mir kommt das so vor, wie Fußballfans. Ich weiß nicht, ob ihr hier und da mal in der Fußballszene seid. Das ist, ich bin ganz selten in dieser Szene, aber jedes Mal, wenn ich drin bin, wundere ich mich. Die sitzen biertrinkend vor dem Fernseher oder vor dem Match. Vielleicht haben sie schon auch einen Bierbauch. Ja, und urteilen darüber, wie diese jungen Athleten, diese mehr oder minder Profis, spielen. Boah, den Ball hat er ja völlig falsch abgenommen. Das hätte man ja so machen müssen. Und diese Torchance, die hätte er verwandeln müssen. Solchen Leuten gibt es nur eines zu sagen: Geh runter, spiel mit. Und dann vergeht dir nämlich das, sage ich jetzt, das blöde Reden. Ja? Weil Fußball ist ein harter Sport. Da geht es wirklich hart und schnell her und zu. Und wenn ich dann selber die eine oder Chance bereits verpasst habe mit meinem Bierbauch, dann merke ich, boah, das ist ein harter Job. Das ist ein harter Job. Und darum sage ich, wir müssen diese Liste zuerst einmal an uns anlegen. Und diese Liste geht uns alle etwas an. Denn hier sind charakterliche Eigenschaften, wo die Heilige Schrift sagt, die sind gut. Und die sind für jeden gut. Vielleicht kann man noch einschränkend sagen, besonders für Männer. Entschuldigung, ich bin hier nicht genderkonform, ich bin hier nicht, schwimme hier nicht mit einem Feminismus, sondern ich stehe dazu, dass es männliche Eigenschaften gibt und dass es weibliche Eigenschaften gibt, wobei es nie ein Entweder-Oder ist, also auf das lasse ich mich jetzt gar nicht ein. Aber es gibt Eigenschaften, die Schrift will, dass sie Männer darstellen. Und diese Eigenschaften, ihr lieben Männer, stehen hier. Wenn ihr wissen wollt, was Gott von euch will, dann lest diese Stelle. Lest sie, denkt drüber nach, lest sie noch einmal, denkt drüber nach und es geht das ganze Leben so dahin. In der Gemeinde Jesu Christi, und das traue ich mir zu sagen, fehlen Männer, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Überall, wenn ich mit Gemeindeleitern rede, höre ich das. Es fehlen Männer, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist vielleicht bereits ein Ausdruck einer Welt, einer Kultur, in der wir leben, wo man das Männliche als negativ darstellt und das Weibliche als positiv, was ja nicht richtig ist, denn die Bibel kennt eine positive Männlichkeit. Gut, jetzt zurück zu der Aussage, dass ich gesagt habe, das betrifft alle Christen, was hier steht. Und da möchte ich gleich einen Punkt rausgreifen. Und das ist zum Beispiel die Bibelkenntnis. Bibelkenntnis, die Bibel zu lesen und zu wissen, was in der Bibel steht, kannst du nicht an deinen Pastor, Pfarrer oder sonst jemand delegieren. Sondern jeder von uns soll die Bibel kennen. Und so können wir gleich an dieser Stelle die Frage stellen: Wie regelmäßig hat jeder von euch in der letzten Woche die Bibel gelesen? Sich damit beschäftigt? Sich Gedanken gemacht, was das bedeutet, was da steht, und dann auf sein Leben angewandt? Das nennen wir stille Zeit, und ich bin ein totaler Verfechter einer solchen stillen Zeit. Und daran sehen wir schon, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass nicht alle sich die ganze Woche hindurch regelmäßig mit der Bibel beschäftigt haben. Und daran sehen wir schon, das ist eine Challenge, eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. So, und jetzt kommen wir zu den Ältesten. Der große Unterschied nämlich zwischen jedem Gemeindeglied und einem Ältesten ist der, dass der Älteste diese Eigenschaften haben muss. Paulus sagt das in beiden Briefen, wo er darüber spricht, im ersten Timotheusbrief und in diesem Brief. Er sagt, ein Ältester muss, das ist der große Unterschied, ein Ältester muss, und da sehen wir das, was ich vorhin schon gesagt habe, es geht um Reife, es geht um ein geheiligtes Christenleben, das dieser Mann führen muss. Wenn ich so etwas sage, dann kommt sofort die Perfektionismuskeule, so nach dem Motto, das kann doch nicht sein, ein Christ ist ja kein Perfektionist und auch ein Ältester ist kein Perfektionist. Das stimmt, und ich glaube auch nicht, dass die Bibel von uns Perfektionismus oder von einem Ältesten Perfektionismus verlangt. Wenn wir aber diese Liste dann betrachten miteinander, dann werden wir sehen, dass es alles andere als Perfektionismus ist, um den es hier geht, sondern wir können auch sagen, es ist die Frucht des Geistes, die aus einem geheiligten Leben in der Nachfolge Jesu Christi herausströmt. Das ist so ein schönes Wort, die Frucht des Geistes. Eine Frucht kann man nicht aus dem Boden ziehen. Ich sage, ich will jetzt diese Frucht haben. Sondern eine Frucht wächst. Und Wachstum schenkt Gott. Und so ist das, diese Eigenschaften, die hier stehen, sollen aus einem geheiligten Leben eines Christen mit Gott heraus entstehen, wachsen. Es ist kein Perfektionismus. Und wir sollen in der Gemeinde Ausschau halten nach Männern, die diese Eigenschaften mit sich bringen. Und jetzt, Christine, bitte ich dich, die Folie, weil ich habe den Ding vergessen, die nächste Folie einzublenden. Hier habe ich jetzt versucht, diese Eigenschaften eines Ältesten darzustellen oder einfach aufzulisten, sodass wir sehen, worauf es ankommt. Paulus beginnt mit der ersten Eigenschaft, dass der Älteste untadelig sein muss. Und wie gesagt, untadelig bedeutet nicht perfekt, sondern untadelig bedeutet unangreifbar. Das ist der Sinn dieses Wortes. Das heißt, Paulus sieht, dass dieser Älteste ständig in Konfliktsituationen ist und er muss unangreifbar sein. Das heißt, es kann nicht sein, dass jemand sagt, du pass auf, schau mal auf dein eigenes Leben, bevor du zu mir kommst und mir alles Mögliche da erklären willst. Oder ein Ungläubiger, der kommt und sagt, ja, ihr Christen, ihr behauptet, das Leben soll man so und so leben, zum Beispiel die Ein-Ehe. Und selber weiß ich ganz genau, dass du nur eine Liebschaft hast neben deiner Frau. Das geht nicht. Das macht das Zeugnis komplett unglaubwürdig. Und darum sagt Paulus, der Älteste muss untadelig sein. Er muss unangreifbar sein. Man kann ihm nichts vorwerfen. Und zwar in dem Zusammenhang, der hier aufgelistet ist, weil, wie gesagt, ein Ältester ist nicht sündlos. Jeder von uns erlebt die Situation, dass er sündigt, dass er Vergebung braucht, dass er sich entschuldigen muss und, und. Aber diese Dinge, die hier stehen, das ist es, wonach die Gemeinde Ausschau halten soll. Und an diesem Brief beginnt Paulus mit dem Privatleben. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige oder zuverlässige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Damit sagt Paulus, wie du in deiner Familie lebst, ist ein Abzeichen dafür, was du für eine Persönlichkeit bist. Wenn deine Frau mit dir verzweifelt, wenn deine Kinder in alle Richtungen davonlaufen, dann weiß die Gemeinde, da stimmt irgendetwas nicht. Das ist wahrscheinlich nicht der ideale Älteste. Und die Familie ist wirklich der härteste Test, den es gibt. Ja, in allen Jobs, die ich gemacht habe, die waren einfacher, als Ehemann und Familienvater zu sein. Weil du kommst von der Arbeit nach Hause, hast dein Team zum Leiten, Mitarbeiter, und du sagst dem, er soll das machen, und du sagst dem, er soll das machen, und die machen es auch. Du hörst ja nicht, was sie reden, ja, du weißt ja nicht, was sie hinter deinem Rücken reden, aber du kommst nach Hause und die Kinder sagen, Papa, warum schaust du so drein? Also völlig ungefiltert, ja, und so weiter. Jeder weiß, dass der Teenager Kinder hat oder gehabt hat. Das ist der echte Test. Das ist der echte Test. Und wenn in deiner Familie das Leben einigermaßen, sage ich, weil es ist nicht perfekt, einigermaßen gut läuft, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass das eventuell ein potenzieller Ältester ist. Im Timotheus sagt Paulus, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass ein Mann, der nicht fähig ist, in seiner Familie das Haus zusammenzuhalten, dass er für die Gemeinde Gottes sorgt, weil die Gemeinde ist eine Familie im Großen, hat viele Elemente einer Familie. Und jetzt lesen wir hier, Mann einer Frau. Das ist ein Mann, der also komplett auf seine Frau, auf seine Ehefrau fokussiert ist. Das ist sicher eine ganz große Errungenschaft des Christentums, die Ein-Ehe, dass das ein hoher Wert ist, der leider immer mehr verloren geht. Und da ist es ein ganz wichtiger Punkt, wenn ein Mann sich von jeder Versuchung fortreißen lässt, dann ist er nicht geeignet für einen Ältesten. Bei dieser Frage nach Mann einer Frau fällt aber auch das große Thema Scheidung und Wiederheirat hinein. Und wir leben in einer Zeit, in der die Scheidungsrate hoch ist. Und das bedeutet, Geschwister, dass Menschen in die Gemeinde kommen, die geschieden sind. Und mit diesen Menschen müssen wir schriftgemäß und in Barmherzigkeit umgehen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir diese Frage der Scheidung und Wiederheirat sehr, sehr genau prüfen müssen, bevor wir uns irgendein Urteil erlauben dürfen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und da ist auch viel seelsorgerliches Feingefühl notwendig. Aber das Thema Ein-Ehe ist essentiell in der Heiligen Schrift, weil die ganze Heilsgeschichte geprägt ist von dem Bild Gottes mit seinem Volk, seiner Frau. Das kann man nicht einfach irgendwie umdeuten, dass Gott mal so und mal so macht, sondern Gott ist ein treuer Gott. Und so sollen auch wir treu sein, voller Liebe auf unsere Frauen fokussiert sein. Auf das Thema Kinder gehe ich jetzt nicht mehr weiter ein. Ich möchte nur in Frage stellen, ob die Übersetzung gläubige Kinder an dieser Stelle die korrekte Übersetzung ist. Ich neige eher dazu zu sagen, dass es um zuverlässige Kinder geht, weil ich kann nicht entscheiden, ob mein Kind sich bekehrt oder nicht, aber ich habe große Verantwortung dafür, wie mein Kind sich entwickelt. Das ist ein großer Unterschied. Also, der Älteste muss untadelig sein. Das ist sowohl die erste Aussage, die Paulus trifft, als auch eine Überschrift über alles, was jetzt kommt. Denn das, was wir jetzt hier sehen, ist das, was Paulus auch unter untadelig versteht. Und wir haben hier zwei Punkte. Zuerst zählt Paulus Dinge auf, die ein Ältester nicht sein soll, und dann zählt er Dinge auf, die er sein soll. Und da lernen wir eine Pädagogik der Heiligen Schrift kennen, nicht so, sondern so. Das erinnert uns an die Sprüche, oder? Nicht so, sondern so. Und das Gute daran ist nämlich, dass wir an dieser Pädagogik umso besser lernen, worauf es ankommt. Indem ich das Gegenteil, indem ich das Negative klar erkenne, kann ich das Gute auch umso klarer erkennen. Und die Bibel ist nicht ein Buch, das vom positiven Denken geprägt ist, dass man alles nur positiv sagen darf und so. Das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt ganz klar, was nicht gut ist, und zwar aus dem Grund, weil wir sündhaft sind, weil wir Sünder sind und weil die Bibel uns sagen muss, pass auf, dass du nicht jähzornig bist. Ich bin jähzornig, das ist mein Wesen. Da könnt ihr meine Eltern fragen und meine Geschwister. Und da muss ich aufpassen. Das ist eine Ermahnung an mich, wo Gott sagt, pass auf, lass es nicht zu, dass dein Zorn mit dir durchgeht. Und wenn das der Fall wäre, immer und immer wieder, dann bin ich untauglich für den Ältesten. Das geht nicht. Das würde extrem viel kaputt machen. Was wir hier sehen in dieser linken Spalte, was nicht ist, das würde ich beschreiben unter toxischer Männlichkeit. Habt ihr diesen Begriff schon mal gehört? Das ist ein Begriff, der kommt aus der Gender-Ideologie. Da ist die Rede von toxischer Männlichkeit. Das sind die Machos. Die rasen durch die Gegend auf den Autobahnen, schlagen alles kurz und klein, was ihnen in den Weg kommt, sind eigenmächtig, rücksichtslos, saufen vielleicht auch, vielfach sogar, sind gewalttätig, Ja, und dann wollen sie auch das schnelle Geld. Das ist toxische Männlichkeit. Und ich glaube, dass die Schrift uns das nicht umsonst sagt, denn das sind tatsächlich Eigenschaften, die in Macho-Kulturen sehr stark da sind. Die Schrift sagt, pass auf, so sollte nicht sein, denn euer Wesen geht in diese Richtung. Nein, sagt die Schrift, es gibt eine positive Männlichkeit und das sehen wir auf der anderen Seite. Diese positive Männlichkeit ist nicht egoistisch und egozentrisch, ist nicht auf Genusssucht und Gewalt ausgerichtet, sondern es ist eine Männlichkeit, die auf den Mitmenschen und auf Gott ausgerichtet ist. Gastfrei oder gastfreundlich, das heißt auch fremdliebend. Das ist eine ganz besondere Eigenschaft. Die Bibel gibt uns dieses Gebot, gastfrei zu sein, weil das ist nicht einfach. Weil die Leute kommen in dein Haus, machen das Haus dreckig, essen dir alles weg und dann gehen sie wieder. Also die Bibel ist ja sehr realistisch und sagt, ihr müsst Gastfreundschaft üben, weil wir das von uns heraus nicht automatisch tun würden. Das Gute liebend, gerecht, das ist voll fokussiert auf Gottes Wahrheit. Dann soll er besonnen und verständig sein. Da würde ich sagen, Hirn einschalten. Heute ist es sehr populär, emotional und ich weiß nicht was und ja, was habe ich gefühlt und spürst mir und ich weiß nicht was. Die Bibel sagt, hey bitte, schaltet euer Hirn ein. Ihr lebt in dieser Welt, ihr habt das Wort Gottes für euch. Prüft, was gut und richtig ist. Und das zeichnet einen Ältesten aus, dass er in dieser Art und Weise durchs Leben geht. Heilig heißt nicht vollkommen, sondern heißt für Gott abgesondert. Der hat sein Leben Gott geweiht, ganz und gar. Alles andere ordnet er in seinem Leben diesem höchsten Ziel unter. Und er ist selbst beherrscht. Das heißt, er kann sich im Zaum halten, wenn es darauf ankommt. Das ist notwendig, das ist lebensnotwendig. Das ist eine kurze Übersicht über diese Eigenschaften eines Ältesten. Und wie gesagt, bitte nicht als Checkliste abhaken, sondern anwenden und dann natürlich die Augen aufhalten nach Männern in der Gemeinde, die diesem Ideal nahe kommen. Wo man sieht, die sind da unterwegs, die wollen das ernst, die nehmen das ernst und ich möchte an der Stelle auch die Männer wirklich herausfordern. Ich möchte die Männer herausfordern, dass ihr das ernst nehmt. Und dass sie sagt, ja, ich will, ich prüfe das, ich will vorangehen mit dem Herrn. Und da sind wir jetzt schon beim dritten Punkt, nämlich wie gehen wir damit als Gemeinde um? Ich möchte da mal eine Aussage treffen, die mir sehr wichtig ist und die ich immer und immer wieder bestätigt gefunden habe. Ich glaube, den größten Fehler, den eine Gemeinde machen kann, ist, dass sie Männer einsetzt, die diese Eigenschaften nicht haben. Dass man Abstriche macht. Man sagt, ja, nobody is perfect, das wird schon noch mit dem Jezern, der bringt das schon noch in den Griff. Na, Geschwister, das ist ein falsches Denken. In der Bibel haben wir das Prinzip, zuerst die Bewährung, dann die Berufung. Zuerst die Bewährung, dann die Berufung. Und ich könnte viele Beispiele nennen, wo das nicht berücksichtigt worden ist, wo man Männer berufen hat, in der Hoffnung, dass es schon irgendwie gut kommt. Geschwister, aber es kommt in den meisten Fällen nicht gut. Denn wenn es gut gekommen wäre, dann hätte er schon Gelegenheit gehabt, das zu beweisen. Wir müssen das wirklich ernst nehmen. Da geht es nichts darum, dass wir irgendjemand aburteilen oder irgendetwas. Sondern da geht es darum, dass die Schrift dieses Prinzip der Berufung nach der Bewährung ganz hoch ansetzt. Die bewährten Männer werden für diesen verantwortungsvollen Dienst berufen. Und eine Gemeinde kann es sich leisten, vorübergehend ohne benannte Älteste zu funktionieren. Das haben wir ja auch hier in der Gemeinde ist ja das ein Diskussionspunkt und wir haben als Gemeinde gesagt, okay, wir benennen jetzt noch nicht Älteste. Das können wir uns leisten. Was wir uns nicht leisten können, ist, dass wir Männer berufen, die das nicht erfüllen. Das können wir uns nicht leisten, weil das führt in eine falsche Richtung. Und jetzt bin ich schon beim letzten Punkt, nämlich wie gehen wir hier in der Gemeinde mit dieser Frage um? Und ich kann euch sagen, in den Gemeindeleitungssitzungen ist das ein Thema. Wir gehen die Liste durch. Und wir dürfen es auch, weil wir wenden es auf uns an. Wir fragen uns, wo stehe ich da? Wo bin ich da? Bin ich da ein Vorbild oder bin ich da mangelhaft? Was heißt das eigentlich in der Heiligen Schrift, was hier steht? Also wir tauschen über diese Eigenschaften aus und wir prüfen uns. Wir lesen alle Stellen im Neuen Testament über Ältestenschaft. Das ist spannend, es gibt viele. Und sehr spannend. Und es ist das erklärte Ziel, wie ich schon gesagt habe, dass in der Gemeinde Älteste nach diesem Vorbild berufen werden. Und wir wollen Männer herausfordern, dass sie bereit sind, Jesus Christus treu nachzufolgen, Verantwortung zu übernehmen und zu dienen, die Bibel zu lesen und zu lernen für das eigene Leben, im Glauben zu wachsen, offen zu sein für die Gaben des Heiligen Geistes und die Bereitschaft, vor Gott und Menschen Rechenschaft abzulegen. Das gehört zu einem der schwierigsten Dinge. Ich habe vor Gott Rechenschaft und ich habe vor den Menschen Rechenschaft. Ich kann nicht sagen, was geht das dich an, was ich mache und tue. Es geht dich sehr viel an. Und ich muss bereit sein, Rechenschaft abzulegen vor Gott und den Menschen. Nach solchen Männern halten wir Ausschau und wir sehnen uns danach, dass Gott solche Männer in der Gemeinde, wie soll ich das ausdrücken? Es ist ja Gott, der das wirkt. Dass Gott solche Männer und solche Männer zeigt. Ich schließe mit einem Vers ab in der Apostelgeschichte 20, den Paulus, den Ältesten von Ephesus, sagt. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Habt Acht auf euch selbst. Seht ihr dasselbe Prinzip? Vorbild. Zuerst einmal, habt Acht auf euch selbst. Und zweitens auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher, das ist das andere Wort für Älteste, eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und dann Vers 32, und nun, weil man könnte ja zusammenbrechen ob dieser großen Verantwortung, ja, und es ist auch so, wenn man seinen Dienst als Älteste ernst nimmt, bricht man innerlich zusammen vor dieser Verantwortung. Und darum sagt Paulus in Vers 32, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Dort ist unsere Hoffnung. Bei Gott, der die Kraft schenkt, und das Wort Gottes, das uns die Richtung gibt. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, das Wort Gottes ist gewaltig. Wir wollen es aufnehmen. Ich bete darum, schenk uns Gnade. Ich bete darum, dass wir das, was wir gehört haben, was ich gesagt habe, prüfen vor deinem Angesicht anhand deines Wortes. Und ich bete darum, dass wir in dieser Art und Weise Gemeinde Gottes werden. Amen.